HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Durchsetzungs- und Anpassungsfähigkeit werden ihr nachgesagt, eine erfrischende Offenheit und Freundlichkeit, Improvisationstalent und die Befähigung zum Strippenziehen. Andrea Zietschmann ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Imke Turner. Frau Zietschmann, alles Attribute, die vor ein paar Monaten zu lesen waren, als die Berufung zur Intendantin der Berliner Philharmoniker bekannt wurde. Finden Sie sich darin wieder?
Ja, ich habe natürlich viele Artikel gelesen und in manchen fand ich mich wieder, in manchen natürlich weniger. Aber ich glaube, insgesamt ist es gut beschrieben und beschreibt wahrscheinlich auch diese Aufgabe einer Intendantin ganz gut, weil die einfach so vielschichtig ist. Man muss eigentlich so viel können, man muss überall unterwegs sein, man muss das Inhaltliche, Programmliche können, man muss auch ein Fingerspitzengefühl haben für die Menschen, mit denen man zu tun hat. Also ich würde sagen, ja, beschreibt ganz gut.
Also auch so ein Wort wie Strippenziehen, da zucken Sie nicht zusammen, sagen was?
Nein, überhaupt nicht, weil letztendlich ist man natürlich nicht auf der Bühne tätig, sondern hinter der Bühne, aber veranlasst alles, dass ein schönes Programm entsteht, dass das Ganze funktioniert. Insofern passt auch das sehr gut.
Also einen Ausblick auf Berlin werden wir sicher heute auch noch machen. Zunächst aber interessiert uns die unmittelbare Gegenwart. Nach 10 Jahren als Orchestermanagerin und Musikchefin beim HR. Vor 3 Jahren sind Sie zum NDR nach Hamburg gegangen, als Leiterin der Klangkörper, so muss man das sagen, also die Orchester und der Chor. Und dort federführend mit der lang ersehnten Eröffnung der Elbphilharmonie betraut. Ein Ereignis, das wir auch in HR2 Kultur live mitverfolgen werden am 11. Januar. Also das Trauerspiel um die Elbphilharmonie war gerade vorüber, als Sie 2013 nach Hamburg gegangen sind. Das heißt, Sie konnten sich das Ganze dann entspannt ansehen und auf die Fertigstellung hoffen.
Also zunächst mal muss ich sagen, war natürlich die Elbphilharmonie schon ein ganz, ganz großer Anreiz, nach Hamburg zu wechseln, weil man wusste, mit so einem Neubau, neuen Konzertsaal, auch einer neuen Spielstätte für das hier ansässige Orchester, hat man einfach ein riesiges Potenzial. Also das war ein großer Antrieb und ich hatte in der Tat Glück, als ich im September 2013 hier beim NDR angefangen habe, da war sozusagen die Durststrecke geschafft. Ich habe schon gemerkt, dass viele der Protagonisten, die an dem Projekt eng gearbeitet haben, dass die schon erschöpft waren von diesem Zustand, dass es irgendwie kein Ende in Sicht war. Aber da, was war wirklich eine Zeit, da ging es wieder los, da herrschte wieder Optimismus und natürlich wurde wieder gebaut, so dass man einfach ganz konkret dann auch an die letzten Schritte gehen konnte. Das heißt, die ganze Vorbereitung dann eigentlich der Eröffnung.
Nun ist das Werk vollbracht. Die Elbphilharmonie steht da, ist ein Publikumsmagnet, bevor sie überhaupt offiziell bespielt wird. Also die Leute stehen Schlange, damit sie sich einfach mal oben die Plaza angucken können und von oben auf die Elbe runterschauen können. Gefällt Ihnen das Haus?
Ich finde das Haus wirklich spektakulär, einzigartig. Das, also für mich ist es wie so ein Gesamtkunstwerk, ein wirkliches Ereignis. Es ist architektonisch ein wirklich großer Wurf von Herzog und de Meuron und das ist alles mit so viel Liebe zum Detail und Finesse gemacht worden. Also es macht einfach viel Freude, sich dann auch die Details anzuschauen. Es ist einfach schon spektakulär, dass natürlich ein Konzerthaus wie in einem Wolkenkratzer gebaut wurde. Das heißt, das Ganze wurde ja auf dem Kaispeicher errichtet. Das heißt, man beginnt eigentlich erst in der 12. Etage nach diesem langen Weg per Rolltreppe auch nach oben. Und auch der große Saal ist wunderbar geworden, finde ich. Also man sitzt sehr konzentriert als Publikum. Man hat 2100 Plätze, also ist sehr groß der Saal. Aber dennoch hat man das Gefühl, man ist ganz, ganz nah dran am Geschehen. Das Orchester sitzt ja in der Mitte und man hört überall fantastisch. Das war für uns natürlich wichtig, auch nach den ersten Proben, die wir erlebt haben. Aber auch insgesamt der Backstage-Bereich, der kleine Saal, die Foyers, es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ich glaube, einmalig sind natürlich die Ausblicke. Erstmal natürlich von dem umlaufenden Balkon der Plaza, aber auch von jedem einzelnen Stimmzimmer. Es ist einfach spektakulär.
So, denn das Wetter dazu passt. Ne? Heute habe ich es ausprobiert, da war es jetzt nicht so gerade prickelnd. Haben Sie es tatsächlich ausprobiert während dieser Akustikproben und Technikproben, dass Sie sich einfach mal alle Plätze angeschaut haben und von da aus zugehört haben?
Ja, also wir haben zum Glück ja die Situation gehabt, dass wir ab September proben konnten. Natürlich nicht die ganze Zeit, wir hatten immer wieder Phasen, da konnten wir mit dem Orchester in den Saal. Das heißt jetzt schon eine ganze Reihe an Tagen, in denen wir auch den Raum ausprobieren konnten. Ich glaube, dieser erste Tag, wo das Orchester angekommen ist und wir die ersten Töne spielen konnten, der bleibt sowieso unvergesslich. Und wir hatten uns extra entschieden, dass auch jeder im Orchester die Möglichkeit hat, mal eine Stunde durch den Saal zu gehen, von allen Plätzen zu hören. Und Da ich ja nicht auf der Bühne gefordert war, konnte das natürlich nutzen und habe wirklich auf ganz vielen Plätzen gesessen, bin ja auf allen Ebenen gewesen und wirklich ja versucht, diesen Saal zu verstehen, zu ergründen. Und in diesem Prozess befindet sich natürlich im Moment auch das Orchester, weil so ein Saal muss man wie so eine Wohnung oder ein Haus erobern, muss man erspüren, muss schauen, wie produziert man Klang, damit er auch ideal dann ankommt beim Publikum. Mhm.
Aber die Nagelprobe, die steht noch aus, wie der Saal klingt, wenn 2100 Menschen darin sitzen.
Natürlich wird es nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn das Publikum da ist. Aber ich glaube, man kann schon so viel sagen, dass die Akustik wirklich sehr, sehr gut geworden ist. Also man hat natürlich auch die Erleichterung gesehen im Gesicht von Toyota, dem Akustiker, der auch natürlich Jahre und Monate darauf hingefiebert hat. Und der, was einfach sehr schön ist, das Orchester auf der Bühne hört sich sehr gut. Also man kommuniziert sehr gut. Also das Gefühl ist sehr positiv und der Saal ist sehr, sehr transparent, hat aber eine sehr schöne Wärme. Das haben nicht alle neuen Säle. Also manchmal hat man ja das Gefühl, die Säle sind sehr hell und auch ein bisschen steril. Das heißt, erstmal sagen wir mal, das Fundament und das Potenzial ist da. Und natürlich ist es sehr spannend, wie verändern sich die Dinge, wenn das Publikum drin setzt. Aber ich bin da sehr optimistisch.
Man wird es dann jedenfalls oft ausprobieren können, wie der Saal klingt, wenn er voll ist, weil nämlich alle Konzerte bis zum Ende der Saison schon ausverkauft sind.
Ja, also wir haben natürlich damit gerechnet, dass der Ansturm groß wird. Und auch als wir Programm gedacht und entwickelt haben, haben wir immer daran gedacht, wir wollen natürlich über unser Stammpublikum hinaus auch wirklich möglichst viele junge, neue Menschen an Konzerte binden, dass dieses Haus, das natürlich eine Leidensgeschichte hinter sich hat, auch ein Wahrzeichen für alle wird, dass es ein offenes Haus wird und dass möglichst viele Menschen dann auch in Konzerte gehen. Wir sind gestartet mit den Abo-Verkäufen, also einfach natürlich Seelen, die man buchen kann. Und da hatten wir in einem Nu, ich glaube innerhalb von 2 Wochen hatten wir 4.000 neue Abonnenten und haben uns dann entschieden, wir müssen einfach eine Deckelung machen bei 70-75% der Saalauslastung, um überhaupt noch Kapazität übrig zu lassen für neues Publikum, für Spontankäufer. Aber dann waren die Konzerte wirklich sehr, sehr rasch alle ausverkauft. Wir haben ja ein Format aufgesetzt. Ich glaube, das war auch wirklich klug und ist auch eine sehr, sehr schöne Sache für Hamburg und natürlich den ganzen Norden. Das sind die sogenannten Konzerte für Hamburg. Das ist eine Fläche von Konzerten innerhalb von 3 Wochen, Stundenformate, wo wir eher Klassiker spielen, also sagen wir die Blockbuster aus der Klassik mit ganz tollen jungen Protagonisten als Solisten. Thomas Hengelbrock wird dirigieren, auch unser erster Gastdirigent Christoph Urbanski. Und da haben wir sozusagen mal 60.000 Tickets noch auf den Markt gegeben. Sehr günstig für 6, 12 und 18 Euro und haben ganz neue Vertriebswege ausprobiert. Wir sind also mit Stadtmobilen in die Vororte gefahren, eigentlich in alle Stadtteile Hamburgs, haben über die Bücherhallen den Vertrieb gemacht, um bewusst einfach auch zu den Menschen zu gelangen, die sonst nicht ins Konzert kommen würden. Und ich glaube, das war eine schöne Idee, die einen vollen Erfolg hatte. Auch da waren die Karten im Nu weg. Gestern haben wir nochmal 8.000 Karten in den Verkauf gegeben für Konzerte im Juni.
Also läuft wie geschnitten Brot, kann man feststellen.
Es läuft wie geschnitten Brot. Wir haben eher ein Problem, diesem Druck natürlich an der Kasse irgendwie auch was nachzugeben. Und ich glaube, jedes Konzert, was jetzt neu in den Verkauf geht, jeder freie Termin wird nochmal genutzt. Und die Konzerte sind eigentlich immer innerhalb von einer halben Stunde, Stunde ausverkauft. Also dieser Run auf die Karten ist wirklich enorm.
Großartig. Hat es bisher, glaube ich, so nicht gegeben in Hamburg, oder?
Nein, ich habe auch den Eindruck, dass die Elbphilharmonie schon die ganze Musikwelt hier und die Aktivitäten nochmal neu definiert, auch das Verhalten, glaube ich, des Publikums neu definieren wird, weil diese Elbphilharmonie ist jetzt schon so eine Ikone und ein Anziehungspunkt, dass eigentlich jeder, der hier lebt, auch einmal im Konzert sein möchte. Allein das hat sich ja schon verändert. Das war natürlich bisher nicht der Fall.
So wie auch jedes Schulkind im Laufe seiner Schulkarriere einmal in die Elbphilharmonie gehen soll, was der erste Bürgermeister versprochen hat. Werden wir sehen.
Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich ein ernstes Anliegen, jetzt nicht nur von Olaf Scholz, sondern natürlich von allen, die wir im Haus unterwegs sind, dass wir viel Education-Formate anbieten, möglichst viele Jugendliche auch in die Konzerte, in die Proben bringen. Und es soll einfach ein Haus für alle sein. Und ich glaube, das sind wir auch den Steuerzahlern schuldig, dass wir hier mit diesem Haus auch nochmal ja, eine ganz andere Breitenwirkung ermöglichen.
Das NDR-Sinfonieorchester ist bereits als Residenzorchester eingezogen, heißt darum auch nicht mehr so, wie ich es eben genannt habe, sondern NDR-Elbphilharmonieorchester. Was bedeutet das für so ein Orchester, nach so einer langen Zeit seinen Namen zu ändern?
Das war eine lange Diskussion, die wir geführt haben, weil natürlich hat das NDR-Sinfonieorchester eine lange Tradition, ist auch national und international bekannt, aber wir waren uns eigentlich alle, und das gilt für die Musikerinnen und Musiker und alle Chefdirigent, alle, die wir diskutiert haben, eigentlich sehr klar, dieser Einzug in die Elbphilharmonie ist so ein Einschnitt in der Geschichte und so ein Meilenstein fürs Orchester, dass man das auch im Namen kenntlich machen sollte. Das Orchester hat zum allerersten Mal ein Zuhause, wo man probt und wo man konzertiert. Wir sind im Moment schon viel hin und her gefahren zwischen unterschiedlichen Spielstätten. Und natürlich sehen wir auch eine Chance mit der Namensänderung, dass sich das Orchester noch stärker national, international profiliert. Das sehe ich auch schon, dass es entsprechend Früchte trägt, weil natürlich ist der Saal schon jetzt international bekannt. Das heißt, wir haben viele Gäste, die auch für die Eröffnung kommen aus China, aus Japan, aus den USA. Und natürlich diese Verbindung zu diesem wirklich wunderbaren Saal hilft auch dem Orchester, da eine noch stärkere Entwicklung zu machen.
Das Eröffnungskonzert am 11. Januar, das ist immer noch ein Geheimnis. Von der Renaissance bis zur Uraufführung eines Stückes von Wolfgang Riem, ist alles dabei, aus jedem Dorf ein Hund?
Also ich glaube, ich habe noch nie so lange nachgedacht über ein Programm wie über dieses Eröffnungsprogramm. Natürlich auch mit allen Beteiligten. Thomas Hengelbrock hat sich da auch intensiv eingebracht. Und was wir auf jeden Fall wollten, ist schon ein Statement, dass es ist ein Haus des 21. Jahrhunderts. Wir wollen es nicht einfach nur mit Glamour, großen Solisten eröffnen, sondern auch Repertoire an dem Abend spielen, was einfach für so ein neues, innovatives Haus entstehen muss. Wir haben bewusst entschieden, dass wir das Programm nicht veröffentlichen. So viel kann ich sagen. Also es ist ein zweiteiliges Programm und in dem ersten Teil wird es eigentlich wie eine Reise sein von Raum und Zeit, das heißt von Renaissance bis zur Gegenwart. Wir werden unterschiedliche Positionen im Saal ausprobieren, in kleiner und in größerer Formation, und haben im Grunde ein Programm gebaut, wo wir hoffen, dass das Publikum auch den Raum in allen Facetten erleben kann. Und wir haben vor vielen Jahren schon Rolf von Riem einen Auftrag gegeben für ein neues Stück für den Saal. Er hat ein Werk geschrieben, etwa 22 Minuten lang für Tenor und großes Orchester. Als wir das erste Gespräch hatten, haben wir natürlich überlegt, wo kann so die Reise hingehen, und er sagt, er möchte ganz bewusst einen Bezug zu Hamburg schaffen und hat sich dann intensiv mit Hans-Henny Jahn beschäftigt und sich auch entschieden, da einen Text zu vertonen oder als Grundlage zu nehmen aus seinem Hauptoeuvre, das zu flankieren mit zwei Gedichten von Peter Huchel, die auch Hans-Henny Jahn gewidmet sind. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein schöner Bezug an diesem Abend. Hans-Henny Jahn war auch Orgelbauer. Auch die Orgel wird verwendet von Riem in diesem neuen Stück, sodass man auch die neue spektakuläre Orgel an diesem Abend erleben kann. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie das Ganze klingen wird.
Das Haus stellt sich vor, und da muss natürlich auch alles benutzt werden und ausprobiert werden. Andrea Zietschmann ist zu Gast im HR2 Doppelkopf heute. Zeit für eine erste Musik. Sie haben sich ausgesucht von Robert Schumann. Erstes Grün mit Dietrich Fischer-Dieskau und Christoph Eschenbach. Warum dieses Stück?
Das ist eine Aufnahme, die mich schon so viele Jahre begleitet, die ich einfach sehr gerne höre. Ich habe Christoph Eschenbach hier in meiner Zeit beim NDR kennengelernt und schätze ihn schon seit vielen Jahren als Dirigenten, natürlich auch als Pianisten. Und ich finde diesen Bezug fand ich einfach sehr schön. Christoph Eschenbach ist am Klavier.
Erstes Grün. Erstes Grün. Robert Schumann verdonte dieses Gedicht von Justinius Kerner. Dietrich Fischer-Dieskau und Christoph Eschenbach haben wir gehört, ausgewählt von Andrea Zietschmann, unser Gast heute im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Imke Turner. Andrea Zietschmann, verantwortlich für alle Klangkörper des NDR. Das sollte ich jetzt noch dazu sagen. Der Name ist wahrscheinlich vielen von unseren Hörerinnen und Hörern bekannt aus der Zeit noch in Frankfurt als Orchestermanagerin und Musikchefin des HR. Frau Zietschmann, wenn wir jetzt mal das erste Grün in Ihrem Berufsweg betrachten, Studentenjobs vielleicht mal ausgelassen, das war die Gründung des Mahler Chamber Orchestras gemeinsam mit Claudio Abbado. Wie kam es dazu?
Ich habe während des Studiums angefangen, für das Gustav Mahler Jugendorchester zu arbeiten. Das waren ja im Grunde Studentenjobs. Das heißt, ich habe da Tourneen vorbereitet, war aber eine sehr glückliche Fügung. Zunächst einmal habe ich unheimlich viel gelernt und ich hatte das große Glück, auf den Tourneen mit Abbado zusammenzuarbeiten, aber auch mit Bernhard Haitink und anderen großen Dirigenten. Und beim Gustav Mahler Jugendorchester war es so, dass es eine gewisse Altersgrenze gibt, wo die Musiker nicht mehr weiterspielen dürfen, sondern sich natürlich dann beruflich orientieren müssen, wo es weiter hingeht. Und es gab so eine enge, sehr, sehr gute Kerngruppe von Musikern damals, als ich auch fürs Gustav Mahler Jugendorchester tätig war, die einfach weiter zusammen spielen wollten. Und wir haben uns dann im Grunde zusammengetan und haben uns überlegt, Mensch, warum gründen wir nicht ein neues Orchester? Haben uns dann auch mit Claudia Bardo beraten, der damals Chefdirigent noch war vom Chamber Orchestra of Europe und der uns dann schon ermutigt und sagte, ja, macht mal, vielleicht komme ich mal hin und wieder. Und ja, dann haben wir einfach gesagt, gut, dann fangen wir an. Haben das Orchester gegründet, hatten schon sehr viel Unterstützung auch von Abbado in den Anfangsjahren durch eine Residenz, die wir in Italien bekamen durch ihn und ja, gewisse Anschubsfinanzierung. Aber ja, so ist das Ganze erwachsen.
Diese Motivation, weiter zusammen spielen zu wollen, die hat es ja schon einige Male gegeben. Und deswegen gibt es auch einige Orchester, die selbstverwaltet und ohne nennenswerte Förderung miteinander spielen. Ich nenne jetzt nur mal die Deutsche Kammerphilharmonie, das Ensemble Modern oder das Ensemble Resonanz hier in Hamburg. Was hat Ihnen den Mut gegeben, da jetzt noch eins dazuzufügen?
Ich glaube, wir wollten einfach künstlerisch auf diesem Niveau auch weiterarbeiten und waren einfach viele auch so Freigeister, die sich gesagt haben, sie können sich jetzt noch nicht vorstellen, in eins der professionellen Orchester einzutreten, sondern einfach so einen Lebenstraum zu verwirklichen. Natürlich gehörte dazu auch eine gewisse Naivität dazu, aber natürlich auch viel Motivation und Energie. Und so haben wir gesagt, wir legen einfach los. Natürlich wäre es viel, viel schwerer gewesen, hätten wir nicht jemanden wie Abbado an unserer Seite gehabt. Weil das hat natürlich auch damals für mich schon Tür und Tor erstmal geöffnet, was Festivals angeht und Konzertveranstalter. Und ich erinnere mich auch noch gut, da war ich auf einer Tournee beim Edinburgh Festival im Gustav Mahler Jugendorchester, da fragte mich Abbado damals, ob ich mir denn vorstellen könnte, dieses Orchester mit zu gründen und das auch zu managen. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, mache ich einfach mal, schauen wir mal, wie das wird. Und im ersten Jahr haben wir auch alle kein Geld damit verdient. Also wir haben das wirklich aus purem Idealismus gemacht, haben diese Projekte aufgebaut, das Orchester im Grunde ja auch zusammengesucht mit hervorragenden Leuten aus ganz Europa. Und dann erst allmählich wurde es für uns auch wirtschaftlich so, dass wir davon auch leben konnten. Also es war wirklich wie so, ja, einen der Lebensträume zu verwirklichen.
Das war Ende der 90er Jahre, da hat es die große Finanzkrise noch nicht gegeben. Vielleicht war es da auch noch ein bisschen leichter, Förderer zu begeistern oder zu finden. Würden Sie sowas heute nochmal wagen?
Also es war auch damals nicht leicht, Förderer zu finden. Das muss man wirklich sagen. Das Orchester war, also in der Zeit, in der ich es gemanagt habe, immer frei finanziert. Also es war eigentlich ein täglicher Überlebenskampf. Und das ist es, glaube ich, auch bei anderen Ensembles, auch wie jetzt Ensemble Resonanz in Hamburg, immer noch. Ich glaube, so jede Phase des Lebens hat ja so unterschiedliche Ziele und Dimensionen und auch Sehnsüchte. Ich glaube, jetzt heute würde ich jetzt nicht nochmal ein Orchester gründen wollen, aber ich bin natürlich sehr, sehr dankbar um diese Erfahrung. Aber das war natürlich, man hat ja alles stehen und liegen lassen. Auch mit Familie wäre sowas kaum möglich gewesen. Also wir waren 8 bis 9 Monate im Jahr unterwegs auf Tournee oder auf Reisen. Und dafür brauchte man natürlich eine unheimliche Kraft und jugendliche Energie, das auch irgendwie durchzustehen.
Andrea Zietschmann, Ihr Name taucht in der Ensemble Vita des Mahler Chamber Orchestra nicht auf. Ist das das Schicksal des fleißigen Arbeiters, der im Hintergrund bleibt, da alle Fäden zieht und so, aber nicht wirklich dann in den Vordergrund gerückt wird und eigentlich nur von Eingeweihten gewürdigt wird?
Das ist eigentlich immer so, dass natürlich, dass bei Orchestern die Dirigenten vorne dran stehen und man natürlich als Intendant oder Managerin sehr, sehr viel Arbeit macht. Ehrlich gesagt, mir ist das auch nicht so wichtig, dass ich jetzt da in dieser Vita auftauche. Ich weiß, was ich auch an Arbeit da geleistet habe und Wegbereitung und dass ich Teil dieses ganzen Unternehmens war. Und das ist das Eigentliche, was für mich eigentlich zählt, dass wir auch künstlerisch was ganz Besonderes auf den Weg gebracht haben.
In Berlin um jetzt mal einen Blick vorauszuwerfen, wo Sie dann eben im September als Intendantin beginnen werden, wird das ein bisschen anders sein, obwohl traditionell der Job des Intendanten der Berliner Philharmoniker auch eher der Job in der zweiten Reihe ist. Aber Ihnen ist jetzt schon mehrfach vorhergesagt worden, dass es in Ihrem Fall nicht so sein wird, weil Sie mit Kirill Petrenko zusammenarbeiten werden ab 2019, der eher nicht das Licht der Öffentlichkeit sucht. Da werden Sie diesen Job machen müssen.
Ich glaube, insgesamt ist es so, dass natürlich dieser Intendantenjob in Berlin hat eine ganz große Öffentlichkeit. Das habe ich natürlich auch schon gemerkt, als diese Ernennung in der Presse bekannt gegeben wurde. Das merkt man in Glückwünschen, die man aus der ganzen Welt bekommt. Das heißt, man steht nochmal anders im Rampenlicht. Und ich denke, wir werden, Kirill Petrenko und ich, auch in der Zusammenarbeit dann finden, wer welche Aufgaben übernimmt. In der Tat ist es so, dass er sich ja sehr zurückhält mit öffentlichen Auftritten, wohl natürlich Pressekonferenzen macht und auch für sicher auch vieles in der Vermittlung zur Verfügung stehen wird, aber auch schon sich sehr, sehr stark konzentriert auf seine künstlerische Arbeit. Das heißt, sicher bin ich da sehr gefordert, muss aber sagen, auch jetzt im Moment beim NDR bin ich natürlich in vieler Hinsicht in der Öffentlichkeit gefordert durch die vier Ensemble, die ich manage und durch die vielen Reihen und ja die sehr unterschiedlichen Positionen. Insofern ist es für mich auch nicht neu und ich bin einfach auch neugierig, wie sich da auch die Zusammenarbeit mit Petrenko entwickeln wird, weil mit jedem Dirigenten, mit dem ich bisher gearbeitet habe, war das natürlich auch abgestimmt auf die jeweilige Persönlichkeit.
Ist das noch zeitgemäß? Also kann man sich das heute, wo so viel über Äußerlichkeiten, über Darstellung und in Szene setzen geht, sich das überhaupt noch leisten, dass man sagt, ich konzentriere mich ganz auf die Musik?
Also ich glaube, ganz vorne ran steht immer das künstlerische Resultat. Und das würde ich auch immer voll und ganz unterstützen. Letztendlich ist es eine künstlerische Arbeit und man wählt einen Dirigenten natürlich so aus, dass er auch ein Orchester weiterentwickelt und voranbringt. Und ich glaube, da steht Petrenko einfach für absolute Exzellenz und für eine Durchdringung für das, was er tut. Und das andere ist sicher nicht unwichtig, aber man findet immer Mittel und Wege auch, damit umzugehen. Wenn ich an Abbado denke, ich glaube, man hat vielleicht inzwischen das schon fast verklärt, wie er gearbeitet hat. Er war eigentlich nicht jemand, der viel an die Öffentlichkeit getreten ist. Also in meiner Zeit mit dem Mahler Chamber Orchestra hat er kaum Interviews gegeben. Und bei Pressekonferenzen war er eher sehr einsilbig. Wenn ich jetzt die Pressekonferenz mit Herrn Petrenko erlebt habe, die erste, die wir gemeinsam gemacht haben im September, war das ganz wunderbar. Also er hat ganz viel erzählt und war auch für alle Fragen offen. Also er hat da eine ungeheure Gabe.
Also scheint ja dann doch etwas zu versprechen für die Zukunft. Andrea Zietschmann heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Wir haben über das Mahler Chamber Orchestra gesprochen. Wir haben über Berlin ein bisschen gesprochen, wo es im September hingeht. Im Moment sind Sie beim NDR und eine wichtige Phase Ihres Lebens haben Sie in Frankfurt verbracht als Orchestermanagerin und Musikchefin. 10 Jahre waren Sie da. Was bedeutet Ihnen diese Zeit?
Die Zeit beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt war für mich eine ganz, ganz wichtige Zeit und eine sehr schöne und intensive Zeit. Also ich blicke da wirklich sehr gerne darauf zurück. Ich hatte einen Wechsel, der wahrscheinlich erstmal nicht ganz einfach war, von einem frei finanzierten und auch sehr freigeistigen Ensemble, Mahler Chamber Orchestra, in eine größere Institution, in eine AD-Anstalt. Und musste mich da erstmal natürlich sehr einfinden, erstmal natürlich ein Orchester auch zu haben und eine Big Band, die tarifvertraglich orientiert ist, wo es gewisse Rahmenbedingungen gibt, aber natürlich auch in einem großen Medienbetrieb zu arbeiten. Aber ich muss sagen, es war für mich ungeheuer bereichernd, weil man dadurch natürlich so ein bisschen seinen Tunnelblick auf das rein Musikalische verlässt und auch in einen anderen Kontext denkt. Ich fand die Arbeit spannend, auch mit den Programmen, mit HR2, auch mit den anderen Hörfunkprogrammen, mit dem Fernsehen und online zu arbeiten. Also ich fand diese Perspektive immer ungeheuer spannend. Ich habe Frankfurt auch erlebt als eine sehr kulturoffene und interessierte Stadt. Es war sehr schön, da zu arbeiten, sei es die Konzerte in der Alten Oper, aber auch die Kooperation. Ich habe in der Zeit ja auch viel auf den Weg bringen können. Wir haben beispielsweise das Festival Crash gegründet, gemeinsam mit dem Ensemble Modern, auch unterstützt von dem Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main, also durch Drittmittel finanziert, haben viel im Bereich der zeitgenössischen Musik gemacht. Also es war eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich konnte unheimlich viel bewegen, das Orchester voranbringen, konnte den Paavo Järvi verpflichten, der dann kam, 2006/2007, glaube ich. Und konnten da einfach mit dem Orchester und dann auch später auch mit der Big Band einen sehr, sehr schönen Weg beschreiten. Insofern war das eine sehr erfüllte und gute Zeit für mich.
Bleiben wir vielleicht noch beim Stichwort zeitgenössische Musik. Das ist eben, als wir auf das Programm des Eröffnungskonzertes jetzt der Elbphilharmonie geschaut haben, ja auch gefallen. Also das ist natürlich ein bisschen das Privileg, wenn man für ein Rundfunkorchester arbeitet, dass man sich es da leisten kann, eher mehr zeitgenössische Musik zu machen, oder? Als wenn Sie jetzt zum Beispiel dann nach Berlin gehen.
Also erstmal der Wechsel vom Mahler Chamber auch dann zum Hessischen Rundfunk und dann auch weiter beim NDR zu sein, war schon, dass man programmlich einfach sehr viel unabhängiger arbeiten kann. Beim Mahler Chamber war es natürlich so, dass die Programme so gemacht werden mussten, dass man sie auf Tournee verkaufen kann. Das war einfach Überlebensprinzip, dass es wirtschaftlich ist. Und dann diesen Wechsel zu machen in ein Umfeld, wo man erstmal natürlich einen Kulturauftrag hat, aber wo man auch weiß, man muss ein bisschen oder darf außerhalb des Mainstream programmieren, das fand ich schon eine ganz große Motivation. Das war übrigens auch jetzt gerade bei den Planungen für die Elbphilharmonie herrlich, weil wir wussten im Grunde, die Konzerte werden sowieso voll sein. Das heißt, wir können uns programmlich schon auch ein bisschen austoben. Das heißt, wir haben auch viele Uraufführungen, Aufträge vergeben. Wir machen beispielsweise den Konzertanten Moses und Aaron. Sicher ein sehr anspruchsvoller Abend und mussten uns einmal nicht scheren. Wie sieht es dann eigentlich dann mit dem Publikum aus? Es ist eine große Chance gewesen. Jetzt mit Blick auf Berlin. Es ist natürlich auch so, dass auch die Berliner Philharmoniker sind ja schon längst aus nur tradierten Programmen heraus. Wenn man betrachtet, was Sir Simon Rattle gemacht hat in seinen Jahren, das waren sehr progressive Programme, auch viele Uraufführungen, interessante Projekte. Er macht jetzt beispielsweise Ligeti Grand Macabre und also insofern hat man da viel Gestaltungsmöglichkeiten, das in jedem Fall. Und natürlich bleibt auch die Frage für mich mit Blick auf Berlin, wie positioniert man das Haus, die Philharmonie? Da gibt es natürlich viele Gastorchester, oder die regelmäßig dort spielen, wie das Deutsche Sinfonieorchester oder das RSB Berlin, die Staatskapelle. Aber dennoch ist ja auch ein Potenzial, das Haus nochmal neu programmlich zu positionieren.
Andrea Zietschmann, dass es Ihnen in Frankfurt gefallen hat und dass das auch nachhaltigen Effekt hat, das sehen wir an der Auswahl, die Sie für die Doppelkopf-Sendung getroffen haben. Denn die nächste Musik, die wir hören, wird gespielt vom HR Sinfonieorchester, geleitet von Hugh Wolf, eine der vielen Haydn-Sinfonien, die er im Laufe seiner Zeit hier aufgenommen hat. Und zwar die Sinfonie Nummer 96, das Finale daraus. Warum genau dieses Stück?
Als ich nach Frankfurt kam 2003, da war Hugh Wolf ja Chefdirigent. Wir hatten wirklich auch eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Und das Haydn-Projekt war eins eigentlich unserer Kernprojekte. Und ich finde, das Orchester hat das wirklich fabelhaft gespielt. Ich finde, diese Haydn-Symphonien gehören zu den besten Aufnahmen, die auf dem Markt sind. Insofern, ja, liebe ich diese Aufnahme sehr.
Hören wir jetzt das Finale aus der Sinfonie Nummer 96. Das Finale aus der Sinfonie Nummer 96 von Joseph Haydn war das, gespielt vom HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Hugh Wolf, gewünscht von Andrea Zietschmann, die heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur ist. Mein Name ist Imke Turner. Seit 3 Jahren ist Andrea Zietschmann Managerin der Klangkörper des NDR, zuvor in ähnlicher Position, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, beim HR, da denn ein Orchester und ein Chor weniger in der Zuständigkeit. Demnächst, ab September nämlich, Intendantin der Berliner Philharmoniker. Ist das ein Traumjob, den Sie da jetzt bekommen haben?
Also für mich ist es schon ein Traumjob. Das Orchester kenne ich natürlich von Kindesbeinen an und habe es immer geliebt. Und was mich natürlich vor allem motiviert, sind die künstlerischen Möglichkeiten, die man mit diesem Orchester hat. Also jedes Konzert ist ja im Grunde ein Erlebnis, ein Ereignis. Und ja, also ich kann sagen, ich freue mich wirklich sehr, sehr auf diese Arbeit.
Ein Traumjob, den, wenn Sie sich das hätten wünschen dürfen, Sie gerne ein paar Jahre später angenommen hätten? Um vielleicht noch ein bisschen die Elbphilharmonie länger zu genießen?
Ja, also natürlich verlasse hier schon auch den NDR mit einem weinenden und lachenden Auge, weil ich habe jetzt die letzten 3 Jahre intensiv vor allem an dem Elbphilharmonie-Projekt gearbeitet. Und das ist auch ein besonderer Weg gewesen, auch mit dem Orchester. Und man ist so zusammengewachsen und hat jetzt diesen Ausblick in dem Saal sich nochmal irgendwie neu zu erfinden, sich neu zu positionieren. Und das hätte ich schon gerne länger begleitet. Das macht mich schon gewissermaßen traurig. Aber ja, man suchte jemanden in Berlin natürlich ab September 2017. Und da habe ich natürlich intensiv nachgedacht, mache ich es oder mache ich es nicht, und habe mich dann dafür entschieden. Und ja, werde jetzt einfach dieses halbe Jahr, was ich in Hamburg habe, mit der Elbphilharmonie, mit dem NDR Elbphilharmonieorchester sicher in vollen Zügen genießen.
Und anders oder weiter gefragt, Sie verlassen natürlich auch Hamburg damit, nicht nur das Orchester und den Konzertsaal. Was wird Ihnen fehlen?
Ich habe mich in Hamburg sehr wohl gefühlt. Natürlich war ich auch zuständig für das ganze Sendegebiet, war oft in Hannover, war natürlich bei allen Festivals auch häufig zu Gast, Schleswig-Holstein-Festival, Mecklenburg-Vorpommern, die Festspiele, und das war insgesamt sehr vielfältig und sehr, sehr bereichernd. Und Hamburg ist natürlich eine Stadt, lässt sich hervorragend leben. Ich glaube, was mir vor allem fehlen wird, sind Spaziergänge am Hafen, dieses Gefühl der Weltoffenheit und Wasser, Wind und auch die Möglichkeit, immer mal schnell ans Meer zu fahren und dort durchzuatmen. Aber natürlich ist der Blick auf Berlin, auch mit der kulturellen Vielfalt, die es da gibt, und natürlich auch Blick auf Familie und Freunde, die ich da vorfinde, auch eine sehr positive.
Hm. Apropos Familie, wie findet Ihre Tochter das, dass sie jetzt schon wieder umziehen muss? Schon wieder ist gut, aber.
Sie hat zum Glück ja die Erfahrung gemacht, wie sich der Wechsel angefühlt hat von Frankfurt nach Hamburg. Der war natürlich erstmal nicht unbedingt erwünscht, aber dann hat sie gesehen, dass auch natürlich eine Veränderung, auch Entwicklung bringen kann. Insofern ist sie da ganz optimistisch und freut sich darauf.
Wie wichtig ist denn überhaupt die Stadt, in der Sie leben? Ist es wichtig, dass der Job passt, oder muss das Umfeld vielleicht auch ein bisschen stimmen?
Es gehört sich ja alles zusammen. Also für mich ist natürlich schon wichtig, dass das Umfeld stimmt. Also wenn ich jetzt auf die Arbeit blicke, erst einmal, dass man ein Team hat, wo man sich wohlfühlt, dass man morgens gerne zur Arbeit geht, dass man das Gefühl hat, man arbeitet auch gut mit den Menschen zusammen und kann auch das Team beflügeln und insgesamt die Dinge voranbringen. Aber natürlich muss sich auch die Familie wohlfühlen, muss irgendwie da das Setting stimmen und natürlich auch Abläufe, dass man ein Umfeld hat, was einen mitträgt, weil natürlich arbeite ich sehr viel und ist es auch immer eine organisatorische Herausforderung, die Familie zu meistern. Da spielt natürlich alles rein. Fühlt man sich wohl in der Stadt? Wie ist das Umfeld? Wie ist es mit Freunde und Familie? Also es ist immer so ein großes Ganze, finde ich, was stimmig sein muss.
Ja, insofern wird dann Berlin auch kein Abenteuer, weil Sie ja schon da gelebt haben und eigentlich wissen, was auf Sie zukommt.
Ja, also Berlin ist so in zweifacher Hinsicht eigentlich so eine Rückkehr. Erstmal, Berlin kenne ich sehr gut. Wir kennen auch sehr, sehr viele Leute dort. Und auch so die Arbeit in der Philharmonie ist für mich gewissermaßen auch eine Rückkehr. Als ich für das Mahler Chamber Orchester gearbeitet habe, war Claudia Bardo Chefdirigent bei den Philharmonikern. Und ich war eigentlich jede Woche dort, entweder für Termine, Gespräche und natürlich fast in jedem Konzert, wenn ich nicht auf Reisen war. Das habe ich auch gespürt, als ich jetzt dort war für die Pressekonferenz, dass es fast so wie ein bisschen nach Hause kommen ist, weil mir der Saal und auch die Atmosphäre und das Umfeld sehr vertraut ist.
Andrea Zietschmann, Spaziergänge am Hafen ist jetzt das Einzige, was so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag hinausragt von dem, was Sie jetzt eben erwähnt haben. Überhaupt, haben Sie überhaupt Zeit für andere Dinge, für Hobbys?
Diese Arbeit ist ja nicht Arbeit, es ist Leidenschaft, und deswegen sind so die Grenzen fließend. Man nimmt natürlich die Arbeit auch mit in den Abend hinein. Auch viele Freundschaften, die sich dann entwickeln, sind mit Künstlern, sind mit Dirigenten, Solisten. Insofern ist es da schwierig, irgendwie da eine Grenze zu ziehen. Also ich glaube, letztendlich ist es auch mein Leben und es bereichert mein Leben, diese Arbeit. Aber natürlich versuche ich immer schon bewusst auch Auszeiten zu setzen, auch gerade die ganze mediale Anspannung mit Handy und iPads, dass man da mal loslassen kann. Dafür sind natürlich die Urlaube gut geeignet, wo wir wirklich versuchen, auch konsequent diese Auszeiten zu genießen. Aber ansonsten bleibt natürlich wenig Zeit für Hobby. Ich bin insgesamt natürlich sehr kulturinteressiert, gehe gern mal in Ausstellungen, besuche auch mal Theater, Schauspiel. Auch dafür bleibt natürlich wenig Zeit, wenn ich sehe, wie viele Konzerte wir allein jetzt im NDR veranstalten. Und ich möchte natürlich auch überall auch präsent sein, sei es jetzt bei der Big Band oder bei den beiden Orchester oder Chor. Aber ich habe das Gefühl, dass die Familie an sich erstmal ein Ausgleich ist, wenn man nach Hause kommt, und dass wir immer ganz gut Zonen schaffen, wo man auch mal wieder durchatmen kann.
Und das Verständnis dafür ist da, weil Ihr Mann selber Musiker ist und weiß, wie dieses Leben ist. Ja, also Sie wussten beide, worauf Sie sich eingelassen haben.
Wir haben zusammen das Mahler Chamber Orchester ja gegründet. Insofern, das war eigentlich ein gemeinschaftliches Unternehmen und natürlich auch ein sehr intensives Unternehmen für 7 Jahre. Und dann sind wir unterschiedliche Wege gegangen, jetzt beruflich. Jetzt haben wir nicht gemeinschaftlich mehr in einem Orchester gearbeitet, aber natürlich ist das gegenseitige Verständnis groß. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Basis, ja.
Das ist aber vielleicht auch ganz gut für eine Partnerschaft, dass man dann irgendwann beruflich getrennte Wege geht, oder?
Ja, das war auf jeden Fall gut und ist so bereichernd, weil man natürlich einen anderen Austausch hat, als wenn man sich immer mit einem Thema und mit den, ja, auch den gleichen Menschen umgeben ist. Also es ist, denke ich, so sehr viel bereichernder.
Andrea Zietschmann, ich komme mit noch einem Zitat, das ich gefunden habe. Kirill Petrenko freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, weil Sie wissen, wie eine Musikerseele funktioniert. Wie funktioniert sie denn?
Ja, ich habe selber gestaunt, als ich das gelesen habe. Wir haben uns natürlich kennengelernt und einige Gespräche geführt. Aber ja, ich meine, er weiß natürlich, dass ich für viele Orchester gearbeitet habe, da auch eine gewisse Sensibilität habe, wie man mit Künstlern umgeht. Und wir hatten auch Zeit natürlich jetzt zu zweit und glaube ich hatten auch schnell ein Gespür füreinander und wo es auch künstlerisch hingehen soll. Und ja, das ist einerseits ist es glaube ich eine jahrelange Erfahrung, aber auch eine gewisse menschliche Sensibilität, ob man Menschen versteht oder nicht und auch wie sehr man sich selbst in den Vordergrund stellt oder auch zurücknehmen kann. Ich glaube, vielleicht ist es das auch, was er damit meint.
Dass eine gerade Linie vielleicht auch mal gebogen sein muss.
Ja.
Ja, die Berliner Philharmoniker, die werden wahrscheinlich und hoffentlich auch davon profitieren. Sie gelten als kapriziös, das schreckt sie aber offenbar nicht. Ein Orchester, 128 Meinungen?
Ich muss sagen, das schreckt mich nicht. Ich habe natürlich viel Erfahrung auch mit unterschiedlichen Orchestern jetzt gemacht. Ich glaube, irgendwie 6 oder 7 an der Zahl von demokratisch organisierten Strukturen, also das heißt sehr selbstbestimmt, zu tariflich organisierten Orchestern. Das heißt, ich glaube, diese ganze Palette ist mir bekannt und ich arbeite gerne auch im Team und entwickle auch gerne Dinge mit anderen Menschen zusammen und es ist nicht so, dass ich sozusagen nur so meinen Weg sehe und das muss ich auch biegen und brechen, durchsetzen, sondern ich glaube, es ist immer inspirierend, auch verschiedene Meinungen zu hören und dann natürlich sich auf einen Weg zu einigen. Also insofern, das schreckt mich überhaupt nicht. Ich freue mich drauf, weil ich kenne viele Musiker und sehe natürlich dieses ungeheure Potenzial dieses Orchesters und ja, nur sagen, freue mich sehr auf diese Zusammenarbeit.
Wer im Kulturbereich arbeitet, muss sehr oft sich auch mit Argumenten wappnen, warum das, was er tut, unbedingt notwendig ist für das Überleben der Menschheit, für das Überleben der Gesellschaft. Das wird Ihnen in Berlin eher nicht so gehen. Also bei den Berliner Philharmonikern gibt es keine Bestandsdiskussion oder solche Dinge. Das ist einfach selbstverständlich gesetzt.
Also die Berliner Philharmoniker sind so eine renommierte Institution, dass man sicher nicht die Frage nach dem Ob stellt bei diesem Orchester. Aber dennoch ist es immer eine Herausforderung, dass das Orchester so gut positioniert ist, so gut weiterentwickelt werden kann, dass es auch dem gerecht wird, was für Ansprüche die Musiker im Orchester auch hegen. Das heißt, auch finanziell muss man natürlich schauen, wie man sich aufstellt mit Sponsoren, wie die Unterstützung und Subventionen aussieht von Landesseite und wie Perspektiven aussehen können. Das heißt, das ist auch kein Posten und kein Orchester, wo man sich ausruhen kann, sondern man muss auch da natürlich schauen, wie man die Zukunft gestaltet.
Und auch das Publikum von morgen heranzuziehen, auch das ist ja weiterhin ein großes Thema.
Ja, natürlich sind die Konzerte der Berliner Philharmoniker, soweit ich das weiß, natürlich sehr, sehr gut ausabonniert und auch gut ausgelastet. Aber dennoch spielt auch das Programm immer eine Rolle. Ist das Haus voll oder nicht? Und natürlich ist auch da die Herausforderung, immer Publikum mitzuerziehen, mitzuentwickeln. Ich weiß auch, als Abbado Chefdirigent war, hat er ja Themenzyklen gemacht, hat auch mehr zeitgenössische Musik mitgebracht in den Konzerten. Auch das war dann ein Weg. Und ich glaube, das Publikum hat sich dann auch verändert, etwas erneuert. Und das wird sicher auch eine Aufgabe sein, auch das weiter voranzutreiben.
Ab wann können Sie denn eigentlich beginnen, eigene Duftmarken zu hinterlassen? Wie viel ist schon geplant?
Also die Spielzeit 17-18, also ist ja meine erste Spielzeit dann vor Ort, noch mit Sir Simon Rattle, ist natürlich vollständig geplant. Das ist eine Abschiedssaison, wird auch eine sehr, sehr schöne Saison. Es ist auch schon einiges geplant für die Saison 18-19 und 1920. Aber natürlich ist es vor allem meine Aufgabe, dann die neue Ära mit Kirill Petrenko einzuleiten, auch programmlich zu gestalten. Er wird ab 2021 ja dann wirklich intensiv mit dem Orchester arbeiten, auch mit vollem Deputat. So, ja, dass man wahrscheinlich sagen kann, ab 1920, 2021 sieht man dann eher unsere Handschrift.
Das heißt also, 2 Jahre arbeiten Sie praktisch mehr oder weniger im Verborgenen.
Man arbeitet eigentlich immer 2-3 Jahre im Voraus und 18-19 ist natürlich auch noch nicht alles geplant, aber ich bin jetzt ja auch noch ein gutes halbes Jahr hier in Hamburg und brauche auch meine Kraft und Energie wirklich für die Eröffnung der Elbphilharmonie und für die Aufgaben, die hier auf uns warten, die komplex sind und vielschichtig sind, sodass ich dann wirklich mit voller Kraft im September 2017 einsteigen werde und dann natürlich intensiv einsteige in Programmdiskussion, Planung und Tourneegeschichten.
Weil Sie ja hier auch einen ähnlichen Vorlauf dann hinterlassen werden müssen.
Ja, das ist natürlich auch normal in diesem Geschäft. Wir haben jetzt mit dem NDR Philharmonieorchester schon geplant bis 18/19, haben wichtige Tourneen geplant bis 2020, also schon sehr lange im Voraus. Und natürlich, wenn dann Nachfolger, Nachfolgerinnen kommen, werden die dann wieder langfristiger die Planung anlegen. Das ist einfach normal natürlich in diesem Geschäft, dass man 2-3 Jahre im Voraus denken und programmieren muss.
Sind denn Dinge dabei, für die Sie dann unbedingt wieder an die Elbe kommen müssen, um die Realisierung mitzuerleben?
Wenn ich auf die Saison 17-18 blicke, die natürlich noch nicht veröffentlicht ist, dann würde ich sagen, würde ich schon sehr gerne eigentlich mindestens einmal im Monat hierher kommen, natürlich noch häufiger. Das wird nicht gehen. Wir haben auch verschiedene Festivals geplant, auch in der alten Musik beispielsweise, die mir sehr am Herzen liegen. Aber der Weg ist ja glücklicherweise nicht weit, gut zu erreichen per Zug. Insofern werde ich sicher das ein oder andere Mal nach Hamburg kommen.
Andrea Zietschmann, die letzte Musik, die Sie sich ausgesucht haben heute für den Doppelkopf, das ist Claudio Abbado, dirigiert Johannes Brahms, die 3. Sinfonie, aufgenommen im September 89. Da wusste er noch nicht, dass er Chefdirigent wird, aber es war wahrscheinlich das Konzert, was den letzten Ausschlag gegeben hat für die Wahl einen Monat später, oder?
Ja, richtig. Ich habe diese Aufnahme ausgesucht mit Abbado, weil ich weiß, dass sein Dirigat von der 3. Sinfonie von Johannes Brahms damals wirklich ausschlaggebend war, ihn dann als Chefdirigent zu wählen.
Der Berliner Philharmoniker, der Berliner, das habe ich eben vergessen zu sagen.
Ja, der Berliner Philharmoniker zu werden. Und insofern fand ich das einfach eine schöne Auswahl jetzt auch für diese Sendung, weil Abbado für mich einfach so eine wichtige Figur war, überhaupt für meinen ganzen Lebensweg und natürlich Brahms wieder den Bezug zu Hamburg schafft, so als Vater der Stadt und auch in meiner Hamburger Zeit haben wir natürlich viel Brahms gespielt, haben die erste Aufnahme in der Elbphilharmonie im Übrigen unter Leitung von Thomas Hengelbrock ist eine Einspielung von Brahms 3. und 4. Sinfonie, die am 13. Januar offiziell erscheinen wird bei Sony. Insofern ist das wieder eine Verbindungslinie zu Hamburg, aber auch zu Berlin.
Was mich jetzt aber doch nochmal wieder auf das Eröffnungskonzert am 11. Januar bringen wird, Brahms, der Hamburger, der fehlt im Programm des Eröffnungskonzertes. Darf das sein?
Der fehlt nicht ganz, weil wir haben ja einen Festakt am 11. Januar. Und da wird man auf jeden Fall Brahms hören, das kann ich schon mal verraten. Überhaupt bei den Überlegungen natürlich zum Programm haben wir gesagt, wir möchten gerne Bezüge auch zu den Hamburgern herstellen. Natürlich würde man sagen, fehlt dann auch Gubaidulina und es fehlt ein Maler und es fehlt der eine oder andere. Aber Brahms wird auf jeden Fall gespielt im Saal.
Andrea Zietschmann, Managerin der NDR Klangkörper. Vielen Dank, dass Sie sich so kurz vor der Eröffnung der Elbphilharmonie die Zeit genommen haben für dieses Doppelkopfgespräch in HR2 Kultur. Wie gesagt, wir übertragen das Eröffnungskonzert auch live am 11. Januar ab 20.05 Uhr. Mein Name ist Imke Turner und wir hören jetzt zum Abschluss noch den 3. Satz aus der Sinfonie Nummer 3 von Johannes Brahms. Claudio Abbado leitet die Berliner Philharmoniker.